Ich finde das Bumper-Video deswegen so klasse, weil da eben so viele verschiedene Lebensabschnitte auch dargestellt sind und so ganz unterschiedliche Menschen, wie wir ja auch in der Gemeinde alle in ganz unterschiedlichen Lebensabschnitten stecken und ganz unterschiedliche Herausforderungen bewältigen müssen. Und jetzt sind wir in einer ganz herausfordernden Predigtreihe. Glaube groß. Ich muss ja dann auch immer so ein bisschen das Thema auf mich wirken lassen und das Erste, was ich schon nicht leiden kann, ist, wenn mir jemand was befehlen will. Also mach das, das, sei leis, steh auf, glaube. Da habe ich schon gemerkt, das ist schon da fängt es schon an. Also muss man gucken, wie wir da weiterkommen gemeinsam mit der Predigt. Und dann, das nächste Wort war groß. Da habe ich gedacht, Glaube ist ja schon mal offensichtlich was, was ich messen kann, weil sonst gäbe es ja nicht klein und groß. Und so als Naturwissenschaftler fragt man sich natürlich, okay, wie kann ich das jetzt messen? Und jetzt dürft ihr euch selber mal überlegen, okay, wo seid ihr auf welcher Skala, so von 1 bis 10, wie groß ist euer Glaube? Also, ich habe nämlich auch einen ganz coolen Test für euch mitgebracht. Also, es gibt keine Prüfung, ihr müsst euch auch nicht melden, also auf einer Skala von 1 bis 10. Also 1 ist kleiner Glaube, 10 ist Superglaube. Und wir alle können ja glauben, also das ist in uns hineingelegt. Aber jetzt habe ich den Glaubenstesterball mitgebracht. Und jetzt können wir unseren Glauben gemeinsam testen, also wie groß der ist. Und der erste Test ist ziemlich simpel. Ich nehme jetzt diesen Ball und lasse ihn los. Also nichts Spektakuläres, also keine Falle oder so, also ist jetzt auch kein Seil dabei oder so, sondern also Ball lasse ich los. Und jetzt ist die Frage, was glaube ich? Also jetzt müssen wir gucken, auf einer Glaubensskala von 1 bis 10, könnt ihr glauben, dass der Ball zu Boden fällt? Also 10, also wir haben hier einen Glaubenshelden, schon mal super. Also auf einer Skala von 1 bis 10, manche glauben, dass der Ball zu Boden fällt. Also wie schon gesagt, ist keine Falle, wir testen es. Ja, wunderbar. Also, der Glaube wurde belohnt. Ihr habt es gemerkt, der Glaube hat funktioniert. Jetzt machen wir es andersrum. Jetzt machen wir quasi invers Glauben. Heinrich, Nummer 10, Glaube. Glaube, dass der Ball in meine Hand zurückgeht. Ja, aber warum? Also, der Weg ist dasselbe, der Ball ist dasselbe, meine Hand ist dieselbe. Der Glaube ist dasselbe? Falsche Richtung. Aber offensichtlich ist es dem Ball völlig egal, was du glaubst. Er macht es, was er will. Und das ist jetzt die spannende Frage. Wenn der Ball doch macht, was er will, wofür brauche ich dann Glauben? Und unterscheidet sich überhaupt das, was in meinem Leben passiert, dadurch, dass ich glaube? Bei dem Ball hat es schon mal nicht optimal funktioniert. Die eine Richtung hat funktioniert, die andere nicht. Und deswegen muss man aufpassen, was überhaupt Glaube ist. Oder wenn wir über Glauben reden, was wollen wir überhaupt unter Glauben verstehen? Also wenn ich jetzt sage, morgen glaube ich, schreibe ich eine Schulaufgabe. Dann könnte ich auch einfach sagen, ich weiß es nicht. Also dann ist quasi der Glaube einfach eine Vorstufe von einer Ahnung haben und dann die finale Form wäre dann Wissen. Aber das bringt mir nichts. Also das ist ja dann eigentlich bedeutet dann nur Glaube Unwissenheit. Und Unwissenheit bringt mich ja nicht weiter im Leben. Also diese Art von Glauben in Form von Unwissenheit und Unsicherheit kann ja nicht gemeint sein. Vor allem großer Glaube heißt ja nur große Unsicherheit, das will sich ja niemand wünschen. Also ist es ganz wichtig, dass wir mal Glauben definieren, was wir darunter verstehen wollen. Und dann können wir ihn vielleicht auch messen. Und dann kann er vielleicht auch größer werden, wenn er klein ist. Weil das Ziel ist ja, dass wir groß glauben können. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir gemeinsam verstehen, dass Glauben eben eine bestimmte Definition hat. Und diese Definition wird uns tatsächlich auch in der Bibel genannt. Und weil die Menschen nicht genau den Glauben fassen konnten, hat der Schreiber eines Briefes an die Hebräer versucht, eine Definition zu geben, an die wir uns halten können. Und da heißt es, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Ist jetzt auch noch so ein bisschen sperrig, muss man sagen. Also das ist wie bei allen Definitionen. Wenn man manche Leute, die studieren, stellen auch fest, sie lernen irgendwelche Definitionen auswendig. Und danach weiß ich genauso viel wie vorher. Weil, also es ist nicht Unwissenheit, aber es ist jetzt irgendwie eine Verwirklichung von Dingen, die man hofft. Ist ja irgendwie auch noch nicht sehr sicher. Und eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht, auch, sage ich mal, noch nicht so ganz einfach zu fassen. Jetzt ist es aber so, und da lade ich euch ein, dass wenn ihr das nächste Mal über den Glauben nachdenkt, dass ihr überlegt, welche Definition von Glauben wendet ihr gerade an und passt der auf die Situation, die ihr anwenden wollt. Und jetzt versuche ich euch ein bisschen mitzunehmen in das Grundwort, was in der Bibel mit Glauben übersetzt wird und was auch Jesus immer wieder verwendet hat, wenn er von Glauben gesprochen hat. Und das Spannende ist nämlich, dass wir oft glauben wollen, aber das funktioniert vom Originalwort her überhaupt nicht. Das Wort, was in der Bibel für Glauben verwendet wird, ist Pistis. Und Pistis ist ein Wort, das eine Beziehung ausdrückt. Und das bedeutet, ich kann schon mal alleine gar nicht glauben. Weil ich habe ja mit mir alleine vielleicht auch eine Beziehung, aber dann kann ich nur an mich glauben. Und das Wichtige ist, wenn die Bibel von Glaube spricht, es ist immer etwas, was über mich hinausgeht. Und was immer größer ist als ich selbst. Und deswegen ist die Aufforderung, Glaube groß, so gar nicht umsetzbar. Weil ich ja aus mir heraus gar nicht glauben kann. Und der Grund, warum das Wort immer in Beziehung gebracht wird, liegt daran, dass die Juden ganz anders gedacht haben, als wir das oft machen. Wir machen oft so, versuchen Dinge logisch zu sortieren. Wir bauen das in Hierarchien und versuchen das in Schachteln zu packen. Und dann ist das Glaube und das ist unglaublich und das ist richtig und das ist falsch und das ist gut und das ist böse. Aber der Gedanke ist, dass wir Dinge ineinander in Beziehung setzen müssen. Und die Herausforderung, die uns das Wort Pistis mit auf den Weg gibt, ist, woran glaube ich denn? Also die Person oder die Sache oder die Kraft, an die ich glaube, ist viel entscheidender als mein Glaube. Und deswegen sagt Jesus an einer Stelle auch, es ist völlig egal, wie groß dein Glaube ist, selbst wenn er so klein ist wie ein Senfkorn. Wenn du an das Richtige glaubst oder dein Glaube auf das Richtige sich bezieht, dann funktioniert er. Und sonst kannst du arbeiten, so hart du willst und glauben, so viel du willst, der Ball wird nicht in deine Hand zurückfliegen. Der Glaube ist keine dumme Idee, wenn wir ihn nicht selbst produzieren. Wenn wir das Beispiel mit dem Ball nehmen, ich habe guten Grund zu glauben, dass die Kugel nach unten fällt. Und der gute Grund ist, dass meine Erfahrung mir gezeigt hat, ich habe es 100-mal gemacht und es hat 100-mal funktioniert. Es gibt keinen sinnvollen Grund, dass es heute hier in Amberg anders sein sollte. Und wenn ich wissenschaftlich darüber nachdenke, habe ich auch schon was von Schwerkraft gehört und es ist kein blinder Glaube an irgendeine Magie, dass dieser Ball irgendwie magisch von meiner Hand bis zum Boden geht und ausgerechnet dort liegen bleibt. Sondern mein Glaube begründet sich auf Erfahrung und auf Wissen und ist auf eine messbare Kraft, in dem Fall die Schwerkraft, gerichtet und deswegen kann ich zuversichtlich sein und darauf vertrauen, er wird, auch wenn ich ihn jetzt nochmal loslasse, nochmal zu Boden fallen. Dieser Glaube funktioniert. Und deswegen ist es einfach, wenn wir das Wort, was Pistis steht, einfach mit Glaube übersetzen. Aber wir müssen dann die ganzen Nuancen, die in diesem Wort enthalten sind, auch verstehen. Und das Interessante ist, dieses Wort könnte zum Beispiel auch Sicherheit heißen. Man könnte es auch mit Sicherheit übersetzen. Oder mit Vertrauen. Oder mit Treue. Aber der Grund, wenn ich an etwas glauben soll, ist, dann macht es dann Sinn, wenn das, an was ich glaube, mir Sicherheit gibt. Wenn diese Sache oder diese Person oder der Umstand, an den ich glaube, vertrauenswürdig ist. Und deswegen, wenn ich eine Pistis-Person bin, dann bin ich vielleicht glaubend oder ich bin vielleicht vertrauenswürdig und man kann mir vertrauen. Das ist aber in dem Wort, das wird nicht verraten. Weil das Wort beides bedeuten kann, weil es eben nur in Beziehung funktioniert. Ich kann mich nicht einfach hinstellen und sagen, ich bin eine vertrauenswürdige Person. Weil ich brauche jemanden dazu, der mir vertraut. Sonst bin ich nur eine Person. Ja? Also, und ich kann auch sagen, ich bin eine gläubige Person, aber ich brauche etwas, an was ich glauben kann. Sonst bin ich auch wieder nur eine Person. Und das ist diese Komplexität des Wortes Pistis. Und oft liegt es nicht an meinem Glauben, sondern oft liegt es an der Treue Gottes. Und wenn wir darüber nachdenken, liegt es eigentlich mehr an der Treue Gottes als an meinem Glauben, dass Dinge funktionieren. Und deswegen ist die Herausforderung, vor der wir stehen, ist, wenn es heißt, Glaube groß ist, dass wir eben nicht versuchen, selber etwas zu produzieren, selber etwas in Gang zu bringen, sondern dass wir überlegen, wohin die Richtung unseres Glaubens geht. Und der Vorteil an dieser Geschichte ist, die Richtung kann immer stimmen, egal wo ich stehe. Und deswegen ist es auch gar nicht wichtig, wo ich heute stehe. Weil meine Ausrichtung kann ich heute sofort ändern. Ich kann mein Ziel sofort neu definieren und mich sofort auf das Ziel ausrichten. Und dann bereits bin ich glaubend. Und das ist auch das, wenn wir oft aufgefordert werden, unser Leben zu ändern, dann überlegen wir oft so ganz kompliziert, was soll ich alles ändern? Die Ausrichtung. Worauf vertraue ich? Bin ich bereit, mein Vertrauen auf etwas anderes zu setzen als bisher? Wenn ich bisher auf meine eigene Kraft vertraut habe, bin ich bereit, auf Gottes Kraft zu vertrauen? Wenn ich auf mein Geld vertraut habe, bin ich bereit, darauf zu vertrauen, dass ich versorgt werde? Und komplett ändert sich mein Leben radikal, ohne dass es sich vielleicht äußerlich schon angekündigt hat. Aber es geht eben um die Ausrichtung. Und egal, ob ich sage, ich bin kleingläubig oder ich bin schon der Glaubensheld, egal, wo sich jeder auf der Skala 1 bis 10 eingestuft hat, ihr könnt heute auf 100% schalten, wie beim Kompass. Die Nadel muss in die richtige Richtung. Das Ziel muss stimmen. Und da lädt uns Jesus dazu ein, dass wir über unser Ziel nachdenken dürfen. Und das Spannende ist auch, dieser Glaube muss etwas mit unserem Leben hier und jetzt zu tun haben. Also es ist nichts, was wir nach dem Tod irgendwann brauchen oder nichts, was wir theoretisch daheim alleine probieren und dann, wenn wir wieder das Zimmer verlassen, funktioniert es wieder nicht. Weil ich kann ja in meinem Zimmer locker behaupten, die Kugel kam zurück, aber wenn es im echten Leben nicht funktioniert, hilft es mir nichts, wenn es im Zimmer funktioniert. Das heißt, es muss im echten Leben funktionieren. Also es muss auf der Arbeit funktionieren, es muss in der Ehe funktionieren, es muss bei meinen Freunden funktionieren, es muss bei meinem Bankkonto funktionieren, es muss mit dem Finanzamt funktionieren. Also alle Bereiche des Lebens sind davon betroffen. Weil wenn es nicht funktioniert, mache ich es auch nicht. Also wenn ich die Kugel am Boden liegen sehe und sie in der Hand möchte, bücke ich mich. Warum? Weil ich weiß, es funktioniert nicht, dass ich warte, bis sie nach oben kommt. Ich kann auch jemand von euch bitten, sich zu bücken. Aber vom Prinzip her, wenn ich sie in der Hand haben möchte, weil das wichtig ist, dann muss es funktionieren. Und da kann ich glauben und hoffen und beten, wie ich will. Wenn es nicht funktioniert, macht es keinen Sinn. Und das ist eben in diesem Wort enthalten, sozusagen die Zuversicht, dass es funktioniert. Der Glaube macht nur Sinn, wenn er funktioniert. Und er macht nur Sinn in der Beziehung. Und deswegen ist die Messung von Groß und Klein eigentlich nicht hilfreich. Und die Größe ist auch so ein ganz spannendes Wort. Und da möchte ich euch einladen, dass ihr einfach, wenn ihr manche Worte lest, einfach fragt, ist das wirklich so gesagt worden? Weil wenn Jesus sagt, wenn der Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr quasi schon alles tun. Dann hilft größer als ein Senfkorn offensichtlich nicht, weil wenn ich eh schon alles tun kann. Oder auf der anderen Seite, wenn Jesus sagt, ihr Kleingläubigen, dann lesen wir groß und klein. Aber das steht ja gar nicht da. Da steht einfach noch euer noch nicht ausgereifter Glaube. Das heißt, die Kompassnadel hat sich noch nicht komplett ausjustiert. Ihr seid noch nicht ganz 100% sicher. Aber der Glaube wird nicht groß oder klein, sondern die Nadel muss noch das Ziel finden. Sind wir schon auf Jesus ausgerichtet oder haben wir eine zweite Nadel eingebaut mit einer Hintertür? Falls es nicht funktioniert. Aber es geht nicht um groß und größer und besser und schöner und weiter, sondern es geht tatsächlich darum, von wo geht mein Glaube hin? Und ist da, wo mein Glaube hingeht, ein vertrauenswürdiges Ziel? Und dann kann er funktionieren. Und das Interessante ist aber, und das ist jetzt die Herausforderung für heute, und wo es auch nachher eine kleine Hausaufgabe gibt, wenn ihr möchtet, die Frage ist ja, ich kann ja immer behaupten, dass ich glaube. Aber, und da werden wir vor die Herausforderung gestellt, wenn unser Glaube funktioniert, dann muss er auch für andere sichtbar funktionieren. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an das Recht des Stärkeren glaube, dann wird in meinem Leben das so ausschauen, dass wenn ich jemanden Schwächeren entdecke, wird er halt einfach untergebügelt. Also kann jeder erkennen, aha, das ist offensichtlich, daran glaubt der Hans-Georg. In der Biologie wird man das vielleicht Evolutionstheorie nennen, weil Survival of the Fittest. Und dann verhalte ich mich auch entsprechend. Der Schwächere wird untergebügelt und ich bin hoffentlich auf der richtigen Seite, bin der Stärkere. Gibt aber auch die Möglichkeit, dass ich zum Beispiel an Vergebung glaube. Ich glaube daran, dass Vergebung funktioniert. Da müsste ich aber erstens, wenn mir was angetan würde, auch vergeben. Also sonst kann ich das zwar behaupten, aber wenn ich nicht dran glaube, weil ich mich dann doch rächen muss, dann ist der Glaube noch nicht ganz ausgereift, sondern erstmal nur Theorie. Auf der anderen Seite macht es mich frei, auch um Vergebung zu bitten, weil ich ja dran glaube, dass es funktioniert und hoffe dann, dass wenn ich mich entschuldige, mir vergeben wird. Leute, die sich nicht entschuldigen, glauben nicht an Vergebung. Das heißt, ich kann ganz einfach prüfen, ob ich daran glaube, bin ich überhaupt bereit, meine Fehler zuzugeben. Habe ich Hoffnung, dass dieses Modell funktionieren kann? Das heißt, wir können unseren Glauben tatsächlich messen und testen. Nicht mit einem Ball, aber mit unserem Verhalten. Und ich finde es ganz interessant, als ich über die Vision der Gemeinde nachgedacht habe, ist nämlich dieses Glauben ganz tief enthalten, aber wir haben es nicht so reingeschrieben, dass es jeder gleich sehen kann. Aber ihr kennt alle die Vision, wir wollen so viele Menschen wie möglich in eine wachsende Beziehung zu Jesus Christus führen. Und genau das ist ja der Glaube. Es geht um die Beziehung zwischen mir und Jesus. Und das ist die Beziehung. Das heißt, ich glaube, der Glaube geht sozusagen von mir aus auf Jesus hin. Aber er macht nur deswegen Sinn, und das ist das, was wir einfach immer stillschweigend voraussetzen, weil er sich bereits als treu erwiesen hat. Das heißt, er ist bereits die Person, die voller Pistis ist, voller Vertrauenswürdigkeit, voller Treue, voller Hingabe. Das heißt, den Schritt, den setzen wir mir still voraus, das wird schon so sein. Und jetzt kämpfe ich mich ab mit meinem Glauben. Aber das muss ich gar nicht. Sondern ich muss mich ja nur auf den ausrichten, der treu ist. Und dann haben wir die Beziehung miteinander. Und diese Beziehung soll wachsen. Auch nicht in groß und klein, sondern in Qualität. Und wir setzen so oft stillschweigend irgendwelche Dinge voraus und dann verwundern wir uns, dass es nicht funktioniert. Aber der Glaube geht nicht von mir aus, sondern er geht von dem aus, der vorher treu war und mir den Grund gegeben hat, an ihn zu glauben. Er geht von dem aus, der Sicherheit geben will, auf den ich mich verlassen darf. Und solange ich da noch nicht bin, sind alle meine Bemühungen zu glauben ganz schwierig. Das heißt, ich muss erst einmal erlebt haben, dass es funktioniert. Wenn ich den Ball fallen lasse und er fällt und ich sehe, das 100 Mal hat funktioniert, dann ist es einfach, das zu glauben. Ansonsten muss ich es noch ein paar Mal probieren. Kleine Kinder, haben wir in dem Video gesehen, die probieren alles. Und dann checken sie irgendwann, ah, es fällt. Jetzt habe ich es gecheckt. Macht keinen Sinn. Und wir müssen auch in unserem Glauben, in unserer Beziehung, die wir mit Jesus leben wollen, müssen wir Dinge ausprobieren. Aber die Grundvoraussetzung ist seine Treue, seine Pistis, die er uns schon gezeigt hat. Und deswegen fordert uns Jesus auch manchmal heraus, zu überprüfen, ob wir schon so weit sind, ob unser Kompass schon auf ihn ausgerichtet ist oder ob wir vielleicht noch üben müssen, ob wir zufrieden sind, wie die Beziehung ist. Und egal, ob du sagst, na, ich habe mit ihm noch überhaupt nichts erlebt, ist überhaupt kein Problem. Es geht ja gar nicht darin, wie viel wir erlebt haben. Es geht auch gar nicht, wie weit weg oder wie nah wir ihm uns fühlen. Sondern es geht nur darum, ist er das Ziel von der Bewegung, die wir gerade machen. Wenn wir uns auf ihn zubewegen, egal wie weit wir weg sind, ist es großer Glaube. Wenn wir einfach immer im Kreis laufen und immer gleich weit weg von ihm sind, ist es gar kein Glaube. Weil dann halten wir ihn auf Sicherheitsabstand. Das heißt, nicht die absolute Nähe ist wichtig, die Richtung. Das heißt, wenn du gar nichts von Jesus weißt und gar nicht kennst und überhaupt noch nicht weißt, ob du es überhaupt willst, es ist ein optimaler Platz anzufangen. Und wenn du schon ganz viel mit Jesus erlebt hast und weißt, was du willst, ist es auch ein optimaler Platz anzufangen. Weil die Ausrichtung auf ihn hin ist immer möglich, zu jeder Zeit. Und nur wenn die Nadel genau ins Ziel zeigt in Richtung Norden, dann geht es in die richtige Richtung. Und Jesus hat versucht, zu seiner Zeit den Menschen ganz, ganz viel mit an die Hand zu geben, wie das im echten Leben ausschauen könnte, wie es funktionieren kann. Und einige von euch haben vielleicht schon mal die Bergpredigt gelesen im Matthäusevangelium. Und da erzählt er ihnen ganz viel, was sie vielleicht anders machen könnten, wo es sie herausfordert, Dinge neu zu denken. Und er sagt dann zum Schluss, jeder, der nun meine Worte hört. Und da geht es darum, dass wir erstmal seine Worte hören müssen. Was ich euch jetzt verschwiegen habe, und das ist was für heute ganz wichtig ist, aber das ist wieder eines der Dinge, die da so ganz heimlich, still und leise vorausgesetzt werden. Jesus will heute zu euch reden. Weil sonst könnt ihr nämlich gar nichts hören. Da kann ich euch nämlich so oft sagen, wie ihr wollt, hört, hört, hört. Wenn er nichts sagt, seid ihr auf verlorenen Posten. Aber Jesus sagt, wer meine Worte hört, also wir können davon ausgehen, er spricht. Und er kann euch auf alle möglichen Arten und Weisen sprechen. Es ist gut, wenn ihr im Gottesdienst seid oder wenn ihr mit Freunden redet, in einer Kleingruppe seid, äußere Umstände. Jesus ist eigentlich unbegrenzt, er kann immer reden. Die Frage ist, können wir immer hören? Also, wenn ihr nun meine Worte hört, was dann? Also, jetzt haben wir geklärt, er redet und wir hören. Dann ist schon mal die Frage, was bedeutet überhaupt hören? Also manche dösen jetzt vielleicht im Gottesdienst und hören irgendwie schon, dass da was gesprochen wird, aber das ist nicht hilfreich. Leider kommunizieren wir auch in unserer Gesellschaft ganz häufig so, dass wir nur noch hören, damit wir eine gute Antwort geben können oder uns rechtfertigen können. Aber das Wort, was hier verwendet wird, ist das Wort Akouo. Und das ist das, was wir im Deutschen haben, wo wir das Wort Akustik meinen. Das beinhaltet, es kommt so an, dass wir es gut aufnehmen können. Also wenn wir eine gute Akustik haben, dann ist es angenehm und dann ist die Verständigung gut möglich. Und wenn wir eine schlechte Kommunikation haben, weil der Handy keinen Empfang hat, dann hören wir Rauschen und dann ist es ganz schwierig. Dann funktioniert keine Beziehung. Und Jesus erwartet eigentlich schon, dass wir nicht nur irgendwie, wenn wir die Bibel aufschlagen, einfach sagen, okay, heute check, ein Kapitel absolviert, durch. Da habe ich ja noch lange nicht gehört. Da habe ich einfach Zeit verbracht, irgendeinen Text gelesen. Oder wenn ich in den Gottesdienst komme und sage, okay, die Lieder finde ich super, jetzt noch 30 Minuten Text und dann aufwach, wenn es den Kaffee gibt, habe ich auch nichts gehört. Das heißt, hören ist eine Qualität. Akkuo, Akustik, gute Akustik. Das heißt, ich muss das, was gesagt worden ist, muss irgendwie schon mindestens in mich reinkommen und irgendwas in meinem Herzen und in meinem Kopf auslösen. Und jetzt gibt es noch ein viel spannenderes Wort, das in dem Zusammenhang verwendet wird. Und zwar, man kann ja Dinge größer und besser und stärker oder schwächer machen. Und es gibt ein Wort, das heißt Hyperakkuo. Also unterhören. Im Deutschen sagen wir dazu gehorchen. Aber der Gedanke, den Jesus dabei hat und der Gedanke, der auch im Griechischen und auch im hebräischen Denken damit verbunden ist, ist nicht der, dass es eine Hierarchie ist. Einer redet von oben auf mich runter und ich muss es dann machen. Sondern die Idee ist, dass ich so eine gute Akustik habe, dass ich verstehe, was der andere von mir will. Und nur weil ich verstanden habe, was der von mir will und weil ich in Beziehung zu ihm stehe, kann ich dann umsetzen, was der von mir will. Weil wenn ich jetzt sage, geh raus, hol mir einen Eimer, dann rennt vielleicht einer los, bringt mir irgendeinen Eimer zurück. Dann sage ich, gut, was will ich mit einem 10-Liter-Eimer? Ich wollte eigentlich irgendein Körbchen, wo ich meinen Ball verstecken kann. Ja, dann ist passt nicht. Oder wenn ich die Blume gießen will und mir dann jemand so ein kleines Ding bringt, sage ich, da muss ich ja 1000 Mal rennen. Das heißt, er hat gar nicht verstanden, was ich will. Also kann er mir auch nicht gehorchen. Aber wir messen oft im Gehorchen, ja okay, der hat es gemacht. Aber es geht nicht um Gehorchen. Das wäre langweilig, dann könnte uns Jesus auch einfach gleich zwingen. Wäre viel einfacher. Sondern es geht darum, hey, ich habe gecheckt, warum er das sagt. Ich habe verstanden, was er damit will. Ich habe verstanden, dass er treu ist und vertrauenswürdig. Und weil ich verstanden habe, dass er treu ist, weil ich verstanden habe, dass er mir Gutes will, weil ich verstanden habe, was er überhaupt von mir will, kann ich es letztendlich umsetzen. Weil es macht keinen Sinn, wenn ich mir denke, okay, ordne dich deiner Frau unter, deinem Mann unter, sagt die Bibel irgendwo. Dann sagt die, geh dich nach Hause und sag, okay, was mache ich jetzt als Frau? Schlag mich nicht. Oder, keine Ahnung, oder ich gehe nach Hause, küsse dir die Füße, egal, also irgendwas, ich denke halt, irgendwas Schlaues von mich hin und hoffe dann, dass ich das gemacht habe, was gesagt wurde. Oder der Mann sagt, ja, sei, du bist das Haupt der Familie, und dann gehe ich nach Hause. Und dann, aber was mache ich jetzt damit? Ich muss ja verstehen, was gemeint ist. Und es muss zum Typ auch passen, der es gesagt hat. Und wenn Jesus das zu mir sagt, kann ich davon ausgehen, dass er von mir erwartet, dass es in Liebe passiert. Dann kann ich davon ausgehen, dass ich das, was ich mache, auch vertrauensvoll mache. Weil so hat er es auch gemacht. Und wenn ich ihn nicht verstanden habe, muss ich gar nichts machen. Manche überlegen sich, okay, ich könnte irgendwie meinen Glauben groß machen, ich faste jetzt eine Runde. Ja, aber hast du das gehört oder magst du es einfach? Will Jesus überhaupt, dass du fastest? Und wenn ja, was? Und das Ziel vom Hören und das Ziel vom Gehorchen ist Verstehen, damit wir es umsetzen können. Die Bibel spricht davon, dass Jesus gehorsam gelernt hat. Das heißt, er hat als Mensch gelernt, auf die Stimme Gottes hier auf Erden zu hören und dann den Willen Gottes zu tun. Aber es war nicht so, dass er einfach losgerannt ist und gesagt hat, okay, ich hau jetzt mal ein Wunder raus, weil das ist bestimmt gut. Sondern er hat gesagt, ich warte, was der Vater sagt und dann hoffe ich, dass ich ihn verstanden habe. Und wenn ich nicht sicher bin, was er gesagt hat, nehme ich mir nochmal eine Runde extra Zeit, stehe eine Runde früher auf und spreche mit ihm nochmal durch, was wir heute machen. Und weil der Auftrag, den Jesus hatte, sehr komplex war, ist er ganz schön oft früh aufgestanden und hat nochmal einen Abgleich gemacht, ob das, was heute dran war, wirklich dran war. Und vor der Kreuzigung hat er auch gesagt, Vater, ist es dein Wille? Also jetzt muss ich ganz sicher sein, weil das wird kein Spaß. Aber wenn ich es richtig gehört habe, machen wir es so. Ich gleich's nochmal ab mit dir. Und dann sagt der Vater, ja, so hat man es besprochen. Du hast richtig gehört. Und dann sagt Jesus, dann soll es auch so sein. Dann machen wir das so, klar. Weil du bist vertrauenswürdig. Ich kenne dich als meinen himmlischen Vater, da ist nicht das Problem. Das Ziel muss also sein, dass die Beziehung wächst. Zwischen dem, der redet und dem, der hört. Und deswegen sagt Jesus danach, und so geht der Satz natürlich dann weiter, jeder, der meine Worte hört und tut, also einfach nur intellektuell jetzt was lernen macht, keinen Sinn. Also wenn wir zum Beispiel sagen, wir wollen großzügig sein, dann kann ich mir natürlich einen Sticker kaufen und da steht dann auf meiner Brust großzügig. Das hat aber nichts geändert. Also es bringt weder dir selber was, außer dass es vielleicht ein schöner Sticker ist, aber es bringt auch niemand anders was. Weil Großzügigkeit kann auch nur in der Beziehung passieren. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte großzügig sein, dann kannst du jemandem etwas geben, wenn du möchtest. Wenn du großzügig gegenüber die Gemeinde sein willst, kannst du in die Gemeinde geben. Wenn du großzügig gegenüber deinem Nachbarn sein willst, kannst du deinem Nachbarn etwas geben. Das heißt, alles, was du tun möchtest, weil du glaubst, dass du es richtig gehört hast, kannst du dann auch sofort umsetzen. Braucht jetzt keiner irgend noch ein Studium daheim machen, heute nach der Predigt, sondern er kann heimgehen und sagen, okay, ich will großzügig sein, wo könnte ich sein? Ich will vergeben, wem? Und wenn euch niemand einfällt, könnt ihr ins Gespräch gehen und sagen, okay Gott, ich habe keine Ahnung, wem ich vergeben soll, aber vielleicht hast du eine Idee. Oder habe ich dich überhaupt richtig verstanden? Soll ich überhaupt großzügig sein? Vielleicht ist es gar nicht dran für dich, dass du jetzt gerade irgendwie Geld verschenkst. Das weiß ich ja nicht. Und dann sagt Jesus, wenn ihr das gecheckt habt, dass es quasi kein Druck von oben ist, dass ihr irgendjemand gehorchen müsst, sondern dass ihr verstehen sollt, was ich von euch will. Wenn ihr das verstanden habt, dass es nicht darum geht, dass ihr irgendwelche Aktivitäten aus euch heraus vollbringt, sondern dass es meine Aktivitäten sind, die ich gerne mit euch gemeinsam gestalten würde, dann sagt ihr, dann gleicht euer Leben einem Haus, einem Menschen, der sein Haus auf Felsen baut. Weil wenn wir jetzt schon das machen, von dem wir überzeugt sind, dann funktioniert es auch in der Krise. Weil wenn ich kein Geld habe, anfangen wollen, großzügig zu sein, das funktioniert nie. Da erlebe ich ja Mangel. Wenn in dem Moment, wo mich jemand verletzt hat, ich anfangen will zu vergeben, funktioniert traditionell auch nicht. Wenn ich maximal verliebt bin, plötzlich darüber nachdenken, wie heilig mein Lebensstil genau sein soll, ist nicht einfach. Sondern ich kann vorher schon wissen, wie könnte Großzügigkeit ausschauen, wie könnte Vergebung ausschauen, wie könnte Heiligkeit ausschauen. Und wenn dann die Krise kommt, stehe ich fest, weil mein Glaube fest ist. Aber nicht, weil mein Glaube fest ist, sondern weil die Person, auf die sich mein Glaube bezieht, Jesus Christus, fest ist. Und da brauche ich nichts dazu tun. Sondern ich kann heute anfangen, die Kompassnadel auf ihn ausrichten. Und dann ist der Glaube groß. Ich lade euch herzlich ein, dass ihr während des letzten Liedes einfach mal drüber nachdenkt. Ist der Glaube schon ausgerichtet oder schwankt die Nadel noch manchmal? Und wenn ihr was tun wollt, ihr seid herzlich eingeladen, es gibt in der Gemeinde so viel zu tun. Aber tut es nicht einfach nur, damit es getan ist, sondern schaut, ob die Akustik passt. Ist das das, was Gott zu euch geredet hat? Oder wenn ihr in der Bibel was gelesen habt, was ihr nicht versteht, nicht einfach tun und sagen, okay, da steht's aber. Sondern nachfragen, bis die Akustik stimmt. Und dann könnt ihr es auch voll Vertrauen tun, weil dann funktioniert es auch. Amen.